Es kommt darauf an, wer die betreffende Person ist, die das Geschenk bekommt oder für die es gedacht ist. Und es kommt darauf an, wie viel das Geschenk wert ist.
Herzlich willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Es ist Weihnachten. Also nicht wirklich, aber für mein Beispiel passt das jetzt recht gut. Und du bekommst eine Flasche Wein von einem Geschäftspartner oder einer Geschäftspartnerin als Geschenk überreicht. Und irgendwann hattet ihr in eurem Unternehmen irgendeine Compliance-Schulung, also darüber, welche Geschenke man annehmen darf und welche nicht. Und du bist dir unsicher. Darfst du die Weinflasche jetzt annehmen oder ist sie zu wertvoll dafür? Und was machst du, wenn du sie nicht annehmen darfst? Oder wenn du den Wert nicht so genau weißt? Das Thema scheint immer komplizierter zu werden, je mehr Schulungen es darüber gibt und je transparenter Unternehmen agieren müssen. Was nun wo genau aktuell gilt und ob Compliance überhaupt verpflichtend ist, das möchte ich heute mit meinem Studiogast, dem Juristen Anton Fischer, besprechen. Hallo Anton.
Hallo Petra.
Mein Name ist Petra Tempfer und ich bin Redakteurin der WZ. Bevor wir aber über die Geschenke und Bestechung und so weiter plaudern, möchte ich gern 5 persönliche Fragen an dich stellen, lieber Anton. Einfach weil du jetzt schon so lange hier mit dabei bist und schon so ein Fixstarter geworden bist hier bei uns und dich eigentlich noch niemand so richtig kennt. Bist du bereit, Anton?
Ja, gern. Mhm. Also jetzt bin ich zwar ein bisschen nervös, aber wenn ich wieder mal meinen Auftritt hier habe, muss ich natürlich unter Umständen mit was Persönlichem auch rausrücken. Also schieß los.
Also es sind total unverfängliche Fragen,
ja,
total locker.
Das will ich aber hoffen, ja.
Erste Frage. Was trinkst du am liebsten?
Das ist unverfänglich.
Flasche Wein.
Es ist noch nicht am Abend, also sagen wir mal sicherheitshalber Wasser.
Wasser, okay, gut. Kannst du haben, Wasser. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Naja, grundsätzlich sitze ich immer recht lang da und versuche mir den Kopf über alle möglichen Rechtsthemen zu zermatern und irgendwann steigt mir das dann zu Kopf und ich halte es nicht mehr aus. Ich bin eher ein sehr aktiver Mensch. Also in meiner Freizeit treibe ich eigentlich recht viel Sport. Ich gehe relativ viel laufen und im Sommer dann auch viel radeln. Und so versuche ich mich halbwegs fit zu halten und der Kopf bleibt auch frei.
Ja, darum hast du bei unserem Radfahrer-Podcast...
Das war ein absolut persönliches Anliegen, weil auch mein Rad muss natürlich straßentauglich sein und das habe ich dann gleich genutzt und habe es dann im Rahmen des Podcasts dann auch wieder ein bisschen repariert.
Mhm. Super, bitte, super. Also wie schnell RadfahrerInnen illegal unterwegs sind, so war glaube ich der Titel und da hast du aus dem Nähkästchen geplaudert.
Das geht ganz schön schnell. Ja. Aber das ist ein Spoiler, sagt man Spoiler? Ja, das ist glaube ich das Thema von unserem Podcast, das sollen die Zuhörer und Ihnen sich vielleicht eh nochmal anhören. Gibt es doch eh noch, oder?
Ja, kann man alle Podcasts jederzeit nachhören. Mhm. Ich stelle den Link in die Shownotes zur Sicherheit. Dritte Frage. Welches Buch liest du gerade?
Kein Rechtsschmöker. Um ehrlich zu sein, interessiere ich mich sehr für Unternehmensführung und für Personalführung und grundsätzlich, wie man Mitarbeiter motiviert und Personen motiviert. Und da gibt es ein Buch, da gibt es einen amerikanischen Psychologen, Jordan Peterson heißt er, und der hat 2 Bestseller-Romane geschrieben und habe ich beide gelesen. Und jetzt bin ich gerade beim zweiten, dass ich das zweite Mal lese, das heißt Beyond Order, ohne es zu promoten zu wollen, aber ich finde, das ist recht lehrreich und ist auch recht lustig geschrieben und das lese ich in meiner Freizeit recht gerne und recht oft und schon zum zweiten Mal. Mhm. Ist auf Englisch, deswegen brauche ich es zweimal, um es zu verstehen.
Ah ja. Ja, guter Tipp aber. Mhm. Vierte Frage. Welche Musik schlägt dir Spotify oder die Plattform, wo du eben hörst, immer als erstes vor?
Naja, da hat Spotify richtig schwer mit mir, weil ich durch die Bank alles durchhöre, vom irischen Punkrock über klassische Musik, über Elektro, da ist alles dabei, je nach Lust und Laune.
Mhm. Beim Radfahren auch vielleicht?
Beim Radfahren habe ich keine Musik, weil da muss man sich auf den Straßenverkehr konzentrieren, stimmt. Weil sonst, ich glaube, das haben wir besprochen. Ja, Handy am Rad und eigentlich auch Kopfhörer am Rad und so, das sollte man eigentlich nicht.
Stimmt, ich habe nicht zugehört, ich habe nicht aufgepasst. So, fünfte und letzte wichtigste Frage. Welches ist dein Lieblingspodcast?
Ah, wie heißt unser Podcast?
Weitergedacht, der Podcast
ganz
der
genau, WZ. Ganz genau, ganz
richtige
genau.
Richtige Antwort.
Ganz genau.
Danke für die Blumen, Anton. Und damit auch gleich wieder zurück zum Thema Geschenkeannahme. Passt irgendwie. Darf ich jetzt diese Flasche Wein nehmen oder darf ich sie nicht nehmen? Oder muss ich sie eben dem Unternehmen spenden, wenn sie zu teuer ist, zu wertvoll ist? Wie schaut's aus?
Naja, Peter, die typische Juristenantwort auf sowas, und ich versuche das ja jetzt möglichst unsere Zuhörer und Ihnen nicht zu langweilen, die typische Antwort ist, kommt drauf an. So, gehen wir es einmal an. Bist du eine Amtsträgerin? Arbeitest du in einem öffentlichen Amt? Bist du eine Bürgermeisterin oder arbeitest du beim Bürgermeister? Oder arbeitest du bei der ÖBB oder arbeitest du bei der Post oder sonst einem staatsnahen Betrieb? Wäre mal die erste Frage.
Also ich bin keine Bürgermeisterin, aber ich bin eine Amtsträgerin.
Du bist eine Amtsträgerin?
Ja, bei der Wiener Zeitung bin ich eine Amtsträgerin.
Okay, das ist natürlich kommen wir jetzt vom Regen in die Traufe, weil dann gelten für dich ja ganz spezielle Regeln. Dann wäre ich jetzt für unsere Zuhörer und Ihnen das bringen, was für Sie vielleicht gilt, weil die arbeiten vielleicht nicht bei einem staatsnahen Betrieb. Und für dich persönlich sage ich dir natürlich auch, was für dich gilt.
Und wer außer mir könnte noch eine Amtsträgerin sein?
Ja, du Peter, alle möglichen Personen können das sein, vom Bürgermeister über Nationalratsabgeordnete bis zum Mechaniker in der Werkstatt, wenn du das Pickel machen gehst. Das wissen jetzt vielleicht viele nicht, aber wenn man zur Pickel-Überprüfung zum Mechaniker geht, ist er genau für diese Aufgabe, nur für diese Aufgabe, nämlich die Überprüfung des Fahrzeugs, die Feststellung von Mängeln und die Ausstellung des Pickels, ist er eine sogenannte beliehene Person und in dem Zusammenhang ein Amtsträger. Und wenn du dann 100 Euro hinhältst und sagst, hey, können wir nicht so, weißt du, dann bist du eigentlich wegen Bestechung dran. Zweite Frage. Hast du die Flasche angeschaut? Ist die teuer? Schaut die teuer aus? Kommt die in einer Holzbox und ist ganz mit Staub übersehen und so richtig fein und uralt und urwertvoll?
Da müsste ich sie kosten, glaube ich, um das.
Da muss es kosten. Nein, das würde schon vielleicht zu weit gehen, weil dann machst du es ja auf, dann hast du es ja vielleicht schon angenommen. Das geht zu weit. Gut, sagen wir mal, die Flasche ist so eine Flasche vom Merkur. Oder vom Billa, ohne dass man da jetzt irgendein Geschäft in den Vordergrund stellen möchte. Und sagen wir mal, die Flasche kostet 40 Euro oder 50 Euro oder vielleicht sogar an die 100 Euro. Aber nicht viel mehr oder nicht mehr. Dann kann ein normaler, unter Anführungszeichen, musst du weghören, du bist eine Amtsträgerin, ja, aber jetzt jemand, der in einem privaten Unternehmen arbeitet, ohne staatliche Nähe oder ein Staatsbetrieb, wird kein Problem haben, in der Regel diese Flasche anzunehmen. Es sei denn, er oder sie arbeitet in einem Unternehmen, wo das spezielle Compliance-Richtlinien ins Leben gerufen hat, mit einem Verhaltenskodex zum Beispiel. Und da steht drinnen, man darf diese Geschenke nicht annehmen oder diese Geschenke dürfen nur bis zu einem gewissen Wert angenommen. Also um es einfach auszudrücken, es kommt darauf an, wer die betreffende Person ist, die das Geschenk bekommt oder für die es gedacht ist. Und es kommt darauf an, wie viel das Geschenk wert ist.
Und das ist dann auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, was man annehmen darf und was nicht.
Das ist von Unternehmen zu Unternehmen deswegen unterschiedlich. Und jetzt bleiben wir bei den privaten Unternehmen, weil sich Unternehmen eigene Compliance-Richtlinien geben können. Das ist jetzt, es gibt auf der einen Seite das, was das Gesetz vorschreibt, und auf der anderen Seite, was die Unternehmen sich selbst auferlegen.
Und was schreibt das Gesetz vor?
zum Ersten das Gesetz schreibt, und da kommen wir auf diese Frage zurück und auf das, wo ich da vor mich hingeplappert habe, ob du eine Amtsträgerin bist, der das Gesetz schreibt vor für Amtsträger. Das gilt das Korruptionsstrafrecht, das ist in dem Strafgesetzbuch drinnen, Paragraphen 302 fortfolgende, um es genau zu sein. Und da steht drinnen, wenn man jetzt ein Amtsträger ist, dann darf man sich nicht bestechen lassen und man darf keine Geschenke annehmen und man darf keine Vorteilszuwendungen annehmen im Wesentlichen. Das gilt jetzt für private, von Mitarbeitern von privaten Unternehmen nicht in dem Ausmaß. Also das Korruptionsstrafrecht gilt für die öffentliche Hand, für die Amtsträger. Für die Privaten gibt es andere Bestimmungen im Strafgesetzbuch. Und da zum Beispiel gibt es eine Bestimmung, die heißt Untreue. Also wenn zum Beispiel jemand eine Befugnis hat, über fremdes Vermögen zu verfügen und den zu verpflichten und das wissentlich missbraucht und dadurch dem einen Vermögensnachteil zufügt, dann ist er strafbar.
Aber er muss es wirklich missbrauchen, wissentlich.
Genau,
nicht nur ist, annehmen ist okay.
Das ist der eine Tatbestand, der da unter Umständen einschlägig ist. Und der andere Tatbestand ist Geschenkannahme durch Machthaber, steht auch im Gesetz. Und der sagt, wer für die Ausübung der Befugnis, ein fremdes Vermögen zu verfügen oder jemanden zu verpflichten, einen nicht bloß geringen Vermögensvorteil angenommen hat und diesen nicht pflichtwidrig abführt, ist auch strafbar. Das heißt, und das wäre dann in dem Fall vielleicht einschlägig, ja, du bist eine, oder unsere Zuhörer oder Ihnen sind Geschäftsführer oder Prokuristen oder Handlungsbevollmächtigte und haben dadurch die Befugnis, für das Vermögen ihres Unternehmens quasi zu verfügen und ihr Unternehmen zu verpflichten. Und die nehmen einen Vermögensvorteil von irgendjemandem und geben ihn nicht weiter ans Unternehmen, also tun den nicht pflichtgemäß abführen an das Vermögen. Dann sind die strafbar, vorausgesetzt, dieser Vermögensvorteil ist nicht bloß geringfügig. So, es ist die Frage, nicht bloß geringfügig, und das bringt uns jetzt zur zweiten Frage, die ich da vorher dir gestellt habe. Was kostet's? Da kann man sagen, Daumen mal Pi, bis zu einem Wert von 100 Euro kann man eben ein Geschenk annehmen. Das sagt auch die Rechtsprechung, dass das eben ein noch geringfügiger Vermögensvorteil ist und den kann man nach dem Gesetz sozusagen, da kann man nach dem Gesetz diese Flasche, wenn sie nicht mehr kostet, annehmen.
Und das gilt für AmtsträgerInnen genauso wie für Angestellte eines privaten Unternehmens?
Für Amtsträger und Innen gilt das genauso, ist halt eine andere Bestimmung, ist ein eigenes, das eigene Korruptionsstrafrecht und da geht's viel, viel einschlägiger um Korruption. Diese Paragraphen, die ich dir jetzt genannt habe, also diese Paragraphen Geschenkannahme und Untreue, die gelten für alle. Die sind nicht explizit für Amtsträger, die gelten für alle. Und da ist eben die Grenze 100 Euro. Jetzt habe ich dir aber vorher gesagt, okay, es kommt darauf an, ob dein Unternehmen ein Compliance-System aufgebaut hat und ob es da eine Vorschrift gibt, die vielleicht sagt, Geschenke darfst du nur bis 40 Euro annehmen. Und das ist durchaus nicht unüblich, dass Unternehmen das machen. Wenn ein Unternehmen so eine Compliance-Richtlinie oder ein Compliance-Kodex in Geltung gesetzt hat, also dein Unternehmen oder das von unseren Zuhörern innen, dann sind sie an das gebunden. Dann gelten nicht die 100 Euro, sondern es gelten diese 40 Euro aus diesen Arbeitsrichtlinien oder aus diesem Compliance-Kodex.
Aber die können das nur strenger machen, aber nicht lockerer machen.
Genau, nur dass diese Untreue, der Untreue-Tatbestand und der Geschenkannahme, wenn jetzt das Unternehmen, das du vertrittst und das annimmst, nichts dagegen hat, dass du das annimmst, dann wird wohl auch nicht viel passieren.
Genau, weil wie wird dann gestraft, ist
allerdings,
die Frage.
Allerdings muss man da wiederum sagen, und deswegen ist das Strafrecht ja auch eine Materie, die ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Nicht das Unternehmen kämpft gegen einen dann und sagt, du hast das jetzt angenommen und hast uns geschädigt und deswegen verklagen wir dich. Das wäre in einem Zivilprozess so, vielleicht Schadenersatz oder so, diese Richtung. Im Strafrecht geht es darum, was der Staat gegen den einen macht. Also es kann aber wohl eben sehr wohl sein, dass das Unternehmen sagt, okay, uns ist eigentlich wurscht. Aber der Staat sagt, da gibt es das Gesetz und du musst es einhalten. Also in dem Fall wäre es dann schon wieder so, dass es das Unternehmen nicht billigen kann.
Also angenommen, ich nehme jetzt die Flasche Wein und die ist aber mehrere hundert Euro wert. Was kann mir dann passieren?
Naja, sicherheitshalber würde ich da ohnehin das, gerade in deinem Fall, zumindest melden. Was dir passieren kann, ist, als und jetzt wieder diese zwei, entweder ob du jetzt bei einem privaten Unternehmen bist oder bei einem öffentlichen Unternehmen, wenn du jetzt bei einem privaten Unternehmen bist und keine Amtsträgerin, dann hast du in erster Linie eine arbeitsrechtliche Thematik, abgesehen von dieser Geschenkannahme und Untreue von diesem Tatbestand, hast du eine arbeitsrechtliche Thematik, also wenn du gegen eine Compliance-Vorschrift verstößt, da kannst du eine Disziplinarmaßnahme kriegen und das kann bis zur Entlassung führen. Wenn du eine Amtsträgerin bist, was ich ja heute gelernt habe, ja, was du ja scheinbar bist, ja, also Hochachtung, gelten für dich die Tatbestände der Bestechlichkeit und die Tatbestände der Vorteilsannahme und der Tatbestand der Vorteilsannahme zur Beeinflussung. Das klingt jetzt alles ziemlich juristerisch, aber das eine ist einfach, wenn du dich bestechen lässt, damit du irgendwas Illegales machst. Das andere ist, die Vermögensannahme wäre, du kriegst was, nachdem du etwas Legales gemacht hast, also zum Beispiel, gut, in deinem Fall weiß ich es jetzt nicht genau, aber nehmen wir das praktische Beispiel, der Bürgermeister, der hält sich total an die Ordnung und hält sich total ans Gesetz und ermöglicht den Bau eines Gebäudes zum Beispiel. Ja, und er hält sich aber total ans Gesetz und alles, aber zum Dank wird er danach zu einem recht teuren Essen eingeladen. Das wäre sozusagen sowas. Da hat er nichts Illegales gemacht, aber zum Dank dafür kriegt er dann was zugeschoben, was dann nicht bloß geringfügig ist. Das wäre das. Und die Vorteilsannahme zur Beeinflussung wäre, wie man das sogenannte Anfüttern. Also wenn der Bürgermeister, der kriegt immer wieder irgendwas und dann irgendwann einmal ist er dann auf einmal einem wohlgesonnen, so aus heiterem Himmel. Was nichts mit dem konkreten Anlass zu tun hat, aber er ist in einem halt wohlgesonnen, weil man ihm halt immer wieder irgendwas zugesteckt hat.
Und welche Strafen blühen einem da?
Ja, also bei der Bestechlichkeit kannst einsitzen gehen bis 3 Jahre. Also Freiheitsstrafe bis 3 Jahre, schön ausgedrückt. Und wenn aber der Vermögenswert über 30.000 Euro ist, oder waren es 3.000 Euro? 3.000 Euro, glaube ich. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. 3.000 Euro, dann sind 6 Monate bis 5 Jahre. Bei der Bestechlichkeit. Und wenn du jetzt die Vorteilsannahme machst, also das, wo du eigentlich was Legales machst, aber du kriegst dann trotzdem ein super teures Abendessen hinten nachgeschossen, da sind es 2 Jahre und ab 3.000 Euro Vermögenswert sind es 3 Jahre. Und dasselbe ist bei der Vorteilsannahme zur Beeinflussung, also das Anfüttern, um es einfach auszudrücken, da sind es auch 2 Jahre und wenn der Wert über 3.000 Euro geht, sind es auch 3 Jahre.
Das sind ganz schön hohe Strafen, ja.
Ja, also du solltest vorsichtig sein, liebe Petra.
Dich aufpassen.
Und das wäre jetzt quasi für den Amtsträger. Und jetzt diese, um das abzurunden noch, der Vollständigkeit halber, das Delikt der Untreue, also das, was ich vorher erzählt habe, das für jeden gilt, das wäre eine Befugnis, über ein fremdes Vermögen zu verfügen, missbraucht und wissentlich missbraucht und dem einen Vermögensnachteil zuführt. Dann gibt's 6 Monate, also bis zu 6 Monate, und ab 5.000 Euro gibt's 3 Jahre Freiheitsstrafe.
Und ist ein Unternehmen verpflichtet, darauf zu achten, dass die MitarbeiterInnen keine Geschenke annehmen, die zu hoch sind?
Naja, grundsätzlich ist das Delikt der Untreue und das Delikt der Korruption, sind Individualdelikte. Also das heißt, da ist der Mitarbeiter selber dann dran, wenn er Untreue begeht. Oder wenn er als Amtsträger korrupt ist. Was du meinst, ist, glaube ich, ob ein Unternehmen verpflichtet ist, ein Compliance-Regime aufzubauen. Und da muss man sagen, Compliance ist ja wesentlich mehr als wie nur diese Untreue und diese Korruption, sondern Compliance ist ja eigentlich in dem Sinne rechtmäßiges und redliches Handeln. Da geht es zum einen und einen drum um die Einhaltung für alle Gesetze, die es so gibt, also alle gesetzlichen Verpflichtungen. Und zum anderen geht es aber um Verpflichtungen, die sich ein Unternehmen freiwillig auferlegt. Zum Beispiel, wir tun was für den Umweltschutz. Wir sorgen für, also über das gesetzliche Ausmaß hinaus, für Gleichbehandlung. Wir machen dieses und jenes noch. Und das Unternehmen legt sich selber diese Verpflichtungen auf, um gut dazustehen zum Beispiel oder um besonders fortschrittlich zu gelten oder um sich dadurch einen Marktvorteil zu verschaffen. Das wäre nicht im Gesetz, aber das Unternehmen sagt, wir machen das, wir verpflichten uns dazu. Und wenn sich das Unternehmen dazu verpflichtet und dann einen Compliance-Kodex zum Beispiel herausgibt, also das wäre dann die Bibel sozusagen, wo das alles dann drinsteht, der Code of Conduct, wie man ihn auch nennt, dann ist das Unternehmen seinen Geschäftspartnern zum Beispiel verpflichtet gegenüber, das einzuhalten.
Aber sind Compliance-Schulungen für die MitarbeiterInnen verpflichtend?
Nein. In dem Sinne nicht. Compliance ist im Wesentlichen in erster Linie mal eine Verpflichtung der Geschäftsführung. Es gibt keine Verpflichtung zu einem formalen Compliance-Mechanismus. Man findet im Gesetz Verpflichtungen zur ordnungsgemäßen und sorgfältigen Geschäftsführung. Und dort in diese Verpflichtung liest man die Verpflichtung zur Compliance hinein. Aber das trifft in erster Linie die Geschäftsführung bei einer GmbH und einen Vorstand bei einer AG. Aber es trifft auch den Aufsichtsrat von einer GmbH und den Aufsichtsrat von einer AG, weil die zur Kontrolle und zur Überwachung sozusagen berufen sind. Wenn jetzt aber eben, und das habe ich am Anfang schon anklingen lassen, ein Unternehmen eine Compliance-Richtlinie erlässt und einen Compliance-Mechanismus, sagen wir gleich mal generell, einen Compliance-Mechanismus installiert, dann sind die Mitarbeiter daran gebunden, weil sie ja unter Umständen arbeitsrechtlich ein Problem kriegen, wenn sie das dann nicht einhalten. In der Regel macht ein Unternehmen das so, dass es einen Compliance-Katalog entwirft. Also ich selber habe da Compliance-Mechanismen ins Leben gerufen schon. Und da gibt es immer ein Grundsatzdokument, eben in der Regel einen Compliance-Verhaltenskodex, Code of Conduct. Darauf basieren Schulungen. Und darauf basierend dann auch ein Monitoring oder eine Kontrollmaßnahme, weil es soll ja nicht zahnlos sein. Also da gibt's dann die Möglichkeit, und da schließe ich ein bisschen an das an, was wir das letzte Mal besprochen haben, über das Whistleblowing. Da gibt's dann in der Regel so Reporting-Mechanismen, wo dann Compliance-Verstöße im Unternehmen gemeldet werden können.
Das ist wahrscheinlich auch jetzt ganz besonders wichtig, weil ja die Welt immer transparenter wird und auch immer mehr geschaut wird wahrscheinlich, ob auch die Firmen da richtig auch und dem auch gesetzestreu agieren.
Ja,
wird es immer komplizierter für die Unternehmen.
Absolut. Und wie ich am Anfang, wie ich schon gemeint habe, das eine ist das, was man sowieso muss, was das Gesetz vorschreibt. Und das andere ist das Thema, wo man sich freiwillig dazu verpflichtet und wo die Geschäftspartner dann davon ausgehen, dass man sich an das hält. Und die Unternehmen werden deswegen transparenter und unterwerfen sich Compliance-Regimen, weil sie dadurch einen Marktvorteil kriegen, weil besonders ausländische Geschäftspartner und insbesondere welche, die aus dem amerikanischen Raum, die ein komplett andere Vorstellung und viel größere Vorstellung vom Thema Compliance haben, die fordern einfach, dass ihr österreichischer Geschäftspartner das anerkennt und eine ähnliche Compliance-Maßstäbe setzt. Somit, wenn ein Unternehmen heutzutage da nicht mitmacht und sagt, wir machen einfach keine Compliance, dann kann es sein, dass die einfach nicht mehr so viel Geschäft kriegen am Ende des Tages. Also gibt es quasi schon da diesen Druck, dass man sich da ein Compliance-Regime aufstellt und sich dem unterwirft.
Da regelt sich der Markt irgendwie selbst sozusagen.
Genau. Und ganz besonders eben, wenn man was mit den Amis machen möchte, weil die sind ganz, ganz, ganz stark dahinter.
Und was ist eigentlich ein Compliance Officer? Verdient man da gut?
Naja, grundsätzlich ist Compliance-Thematik ist ja bei der Geschäftsführung angesiedelt. Ne? Die müssen das installieren. Jetzt haben die aber super viele Dinge zu tun und versuchen auch ein bisschen den Druck von sich zu lösen, was das angeht. Und tendieren dazu, dass sie in zumindest größeren Betrieben Personen einstellen, sogenannte Compliance Officers, die sich mit der Thematik manchmal auch wirklich hauptberuflich und Fulltime-Job-mäßig beschäftigen. Ein Compliance Officer ist in der Regel jemand, der sich genau mit dem Thema beschäftigt, der entwirft den Verhaltenskodex oder gestaltet ihn mit, der macht die Schulungen. Und ist aber auch die Person, die Compliance-Vorfälle investigiert. Also das ist dann der, wenn dann irgendwie vielleicht anonym oder vielleicht auch nicht eine Meldung eingeht über einen Compliance-Verstoß, der sich dann damit auseinandersetzen setzen muss und dann quasi das soweit nachforschen muss, um rauszufinden, ob es wirklich einen Verstoß gibt. Das sind Personen, die einen sehr verantwortungsvollen Job haben und durchaus auch mit brenzlichen Situationen konfrontiert sind, weil jetzt stellen wir uns mal vor, jemand macht eine Anzeige im Unternehmen, der Geschäftsführer hat gestohlen oder so. So, jetzt ist der aber an und für sich in der Organisation ja dem Geschäftsführer unterstellt, so als Arbeitnehmer. Jetzt müsste der gegen den Geschäftsführer investigieren, was unter Umständen schwierig sein kann, weil der Geschäftsführer wird natürlich nicht sehr erfreut sein, wenn er da plötzlich da eine Untersuchung gegen sich laufen hat. Der Compliance Officer muss also die Möglichkeit haben oder muss eine bestimmte Stellung haben im Unternehmen, die es ihm erlaubt, seiner Überprüfungstätigkeit nachzukommen.
Sonst findet sich keiner, der das macht wahrscheinlich.
Das ist einmal das. Und das Zweite ist, die verdienen auch gar nicht so schlecht, wenn man sich das so überlegt, weil die können ja auch unter Umständen recht brenzligen Situationen ausgesetzt sein. Was man da auch bedenken muss, und das ist vielleicht, was viele Compliance-Beauftragte nicht wissen, sie haften auch dafür. Und zwar, wenn jetzt man könnte sich ja das so vorstellen, da kommt ein Compliance-Verstoß, wird gemeldet und der sagt, ja, ich schaue es mal an und dann geht er einen Kaffee trinken und macht halt nichts. Und irgendwann stellt sich heraus, ja, da war wirklich ein Compliance-Verstoß und der wurde gemeldet und der hat halt nichts gemacht. Dann haftet er für dieses Nichtmachen, quasi für ein Nichtstun. Für ein Unterlassen einer Handlung kann er haften. Im Recht heißt es, sogenannte Garantenstellung. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Pflicht übernimmt, freiwillig, dann muss er dieser Pflicht entsprechend handeln. Also wenn jetzt, und das ist auch ein Thema, wo ich schon mehrfach einen Artikel dazu geschrieben habe, weil es ein wichtiges Thema ist und für mich persönlich auch sehr interessant. Als Compliance-Beauftragter muss man sehr genau wissen, auf was man sich einlässt. Man muss sehr genau vorher die Risiken kennen. Man muss wissen, dass man dann wirklich 100% sich darum kümmern muss und man muss bereit sein, da auch Drucksituationen auszuhalten, weil was macht man, wenn der Geschäftsführer angeblich gestohlen hat? Ja, zu wem geht man dann? Vielleicht zum Aufsichtsrat, vielleicht zum anderen Geschäftsführer, vielleicht muss man das irgendwann einmal sogar publik machen und dann hat man alle möglichen, dann brennt's. Ja. Also dessen muss man sich bewusst sein. Das rechtfertigt auch das teilweise recht annehmliche Gehalt, das man bezieht als Compliance Officer. Aber man muss halt eben auch fähig sein, mit dem Druck zu leben. Und man muss halt auch wissen, dass man dann wirklich zum Tun gezwungen ist durch die Situation.
Braucht jedes Unternehmen, das ein Compliance-System integriert hat, automatisch auch einen Compliance Officer?
Nein, automatisch nicht. Das ist... Manchmal macht es die Rechtsabteilung mit, also das ist meistens öfter mal so zusammen Recht und Compliance, was unter uns gesprochen gar nicht so gut ist, weil der Jurist ist, also jetzt einmal so, der Compliance Officer denkt schwarz-weiß. Der Compliance Officer sagt, widerspricht das dem Gesetz? Geht nicht. Widerspricht das ethischen, moralisch oder moralischen Vorstellungen? Geht nicht. Also regelt ganz stark ab, für den gibt's, es geht 100% oder lassen wir es lieber. Der Jurist ist genau der, der in diesen Grauzonen, das ist sein natürliches Habitat, da entfaltet er sich und die Aufgabe des Juristen ist ja geradezu, da, wenn etwas nicht komplett hundertprozentig klar ist und komplett hundertprozentig verboten ist, dann versucht man einen Weg zu finden, wo das dann eben möglich ist, durch Interpretation von Gesetzen und diverses juristisches Handwerkszeug. Der Compliance Officer ist viel strikter, der sagt so, das brauche ich gar nicht mehr drüber nachdenken, ist unmoralisch, widerspricht unserem Verhaltenskodex. Der Jurist fängt dann erst an.
Okay.
Aber, wie gesagt, du hast deine Frage über, also man braucht keinen, aber man wird in der Regel jemanden haben, weil irgendwer muss es ja machen. Aber in vielen Unternehmen macht es vielleicht einer mit und kriegt kein fürstliches Gehalt.
Danke, lieber Anton, für deine Ausführungen und ich weiß jetzt ein bisschen besser, welche Geschenke ich nehmen darf und welche nicht. Die drei wichtigsten Dinge dieser Folge sind für mich, bis zu einem Wert von 100 € darf man in der Regel Geschenke annehmen, außer das Unternehmen sieht strengere Regeln vor. Dann als Compliance Officer hat man eine Riesenverantwortung und als Strafe für bestimmte Verstöße können sowohl AmtsträgerInnen, so wie ich, als auch Privatpersonen sogar ins Gefängnis kommen. Vielen lieben Dank euch HörerInnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Und jetzt noch eine Ankündigung. Und zwar ist ja unser Podcast Weitergedacht seit circa einem halben Jahr online, also seit Mitte des Vorjahres. Und wir haben so viel tolles Feedback von euch bekommen und so viel guten Input, dass wir all das jetzt auch umsetzen wollen. Und deshalb machen wir eine kurze Pause. Allerdings nur mit unserem wöchentlichen WZ-Podcast Weitergedacht. Unser fünfteiliger Dokumentarpodcast zum Lawinenunglück von Galtür erscheint von 9. Februar bis 15. März jeden Freitag. Dabei geht es um die gigantische Lawine, die vor 25 Jahren, konkret am 23. Februar 1999, Häuser und Menschen verschüttete. Wir würden uns freuen, wenn ihr reinhört. Und jetzt auf Wiederhören und bis bald.
Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn sie euch gefallen hat, folgt uns auf Instagram oder TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Unseren Podcast könnt ihr auf Spotify, Apple, Google und anderen Plattformen kostenlos abonnieren. Habt ihr Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.